Heute Morgen im Gottesdienst und heute Nachmittag soll es sein, einen Überblick über den Epheserbrief zu vermitteln. Jetzt ist ja die Frage, die wir uns grundsätzlich stellen können, warum lesen wir überhaupt in der Bibel? Und der Grund dafür wird uns selbst da angegeben. Wir gehen nämlich davon aus, dass Gott sich Menschen in der Vergangenheit mitgeteilt hat. Und zwar ganz deutlich mitgeteilt hat, nicht nur über irgendwelche Bauchgefühle, sondern dass er zu Menschen gesprochen hat, dass er sie inspiriert hat. Das ist der Begriff, der da im Neuen Testament geschrieben steht. Und deshalb können wir davon ausgehen, dass das, was wir hier in der Bibel drin lesen, nicht nur Überlegungen sind von einzelnen Menschen aus längst vergangener Zeit, dass es nicht nur Anweisungen sind an Gemeinden, die vor 2000 Jahren gelebt haben, sondern dass da Gedanken sind über Gott, Aussagen über Gott, über uns, über unser Leben, die auch heute noch von Bedeutung sind. Und wenn wir uns gestern begonnen haben, mit dem Epheserbrief auseinanderzusetzen, insbesondere mit dem ersten Kapitel, dann erinnere ich vielleicht für all diejenigen daran, die gestern gekommen sind, und sage das noch einmal neu für die, die gestern Abend nicht dabei gewesen sind. Der Epheserbrief ist von Paulus geschrieben. Apostel Jesu Christi, so stellt er sich vor. Paulus war ja schon zur Zeit, als Jesus in Jerusalem war, gestorben war und auferstanden war, da war er auch in Jerusalem. Wir lesen das. Er war damals allerdings noch kein Christ, sondern er war Schüler an der Hochschule für Pharisäer. So könnten wir das sagen. Er beschreibt das etwas anders. Er sagt, er saß zu Füßen von Gamaliel, einem der berühmtesten Lehrer der Pharisäer damals. Und dann einige Zeit später verfolgt er die Christen und dann vor Damaskus hat er ein besonderes Erlebnis. Er will eigentlich Christen ins Gefängnis bringen und Jesus Christus erscheint ihm leibhaftig und er erlebt eine vollkommene Kehrtwende in seinem Leben. Dann zieht er sich 14 Jahre in die Einöde nach Arabien zurück, so lesen wir im Galaterbrief. Und dann wird er in der Gemeinde in Antiochien, in der er Mitglied geworden ist, als Apostel für die Heiden berufen, zusammen mit Barnabas. Und dann hat er mehrere Missionsreisen, die führen ihn in das Gebiet der heutigen Türkei, des heutigen Griechenlands und dann bis nach Italien. Und da gründet er zahlreiche Gemeinden, unter anderem in der zweiten Missionsreise diese Gemeinde in Ephesus. Er lässt dann später einen seiner engsten Mitarbeiter, den Timotheus, dort zurück. Paulus wird dann gefangen genommen und ist insgesamt etwa 5 Jahre im Gefängnis, 3 Jahre in Caesarea, Israel, dem heutigen Israel, und den Rest der Zeit in Rom. Während dieser Gefangenschaft in Rom verfasst er sowohl den Epheserbrief als auch den Kolosserbrief, der mit dem eng verwandt ist. Im ersten Teil des Epheserbriefes, und den hatten wir uns gestern angeschaut und machen auch heute Morgen damit weiter, geht es insbesondere darum, dass Paulus die ganze Weite des Heilsplans Gottes entfaltet. Also deutlich macht, was ist eigentlich das Handeln Gottes, die Absicht Gottes mit der Welt, mit der Schöpfung, mit den Menschen, die er gemacht hat. Da möchte er seine Leser mit hineinnehmen, sowohl die Leser damals als auch uns als Leser heute. Und wir haben dann im ersten Kapitel uns damit auseinandergesetzt, da steht dann, wir sind erwählt worden, vor Grundlegung der Welt zum Beispiel. Oder alles kommt aus Gott heraus. Also ganz, ganz viele Sachen haben wir uns dort durchgelesen, wie alles auf Gott ausgerichtet ist, von ihm ausgeht und auf ihn ausgerichtet ist, was es so in der ganzen Welt zu beobachten und zu wissen gibt. Wir machen jetzt heute Morgen weiter mit dem zweiten Kapitel im Epheserbrief. Da schließt sich das dann unmittelbar an. Ich werde es jetzt jeweils so machen, dass ich dann einen Abschnitt lese, einen Sinnabschnitt, und dass ich dann einige Erläuterungen dazu gebe, erst einmal, um den Text besser verständlich zu machen, also zu zeigen, was die einzelnen Ausdrücke und Begriffe bedeuten, die da erwähnt werden. Und dann möchte ich auch jeweils einen Kerngedanken daraus formulieren, den wir mitnehmen können für unser Alltagsleben. Ich lese also zuerst einmal aus Kapitel 2 ab Vers 1. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führtet auch ihr einst und euer Leben in den Begierden des Fleisches, in denen wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet und durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Also der Hauptgedanke dieses Textes ist, glaube ich, relativ klar. Es gibt keinen Menschen, der vor Gott gerecht ist. Alle Menschen sind vor Gott schuldig. Und das führt Paulus jetzt an einzelnen Stellen aus und zum Teil mit relativ drastischen Bildern. Das beginnt ja gleich in Vers 1, da sagt er, auch ihr wart tot in Übertretungen und Sünden. Manchmal sind wir als Christen geneigt, das schon von vornherein geistlich zu interpretieren. Ein Mensch, der keine christliche Gemeinde besucht, wenn wir dem sagen, da ist jemand tot, ja, dann meint er, der liegt auf dem Friedhof. Da tut sich nichts mehr, da ist nichts Lebendiges mehr. Und genau das hat Paulus ja hier im Blick. Also er sagt, wir waren tot, weil jetzt können wir sagen, rein äußerlich war da noch Leben im Körper, aber eigentlich waren wir tot. Gemeint ist da selbstverständlich auch der geistliche Tod, der über die Menschen gekommen ist, seitdem Adam und Eva sich von Gott gelöst haben, nichts mehr von ihm wissen wollten und deshalb jeder Mensch geboren wird mit einer unüberwindlichen Hürde Gott gegenüber, mit einer großen Entfernung, mit der Unmöglichkeit von sich aus Gott erkennen zu können. Das ist mit diesem Tod gemeint. Jesus sagt dann ja auch, niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und wem der Sohn es offenbart. Das ist genau dasselbe, nur anders ausgedrückt. Wir sind von Geburt an von Gott getrennt. Wir können spekulieren, aber letztendlich können wir nichts Genaues über ihn wissen. Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist aber, dass Gott uns sagen will, und da steht auch hier drin, wenn wir ohne Gott leben, dann sind wir eigentlich lebende Tote. Und hier in dem Bild mit dem Tod, was Paulus aufgreift, da soll noch deutlicher gemacht werden, dass wir für unser Leben mit Gott eigentlich gar nichts können. Denn die ganz einfache Feststellung ist, was kann ein Toter denn leisten? Was kann ein Toter denn machen? Kann der Häuser bauen? Kann der irgendwas lernen? Prüfungen machen? Autos fahren? Nein, ein Toter kann das alles nicht. Und deshalb ist, glaube ich, gerade dieses Bild aufgegriffen worden, denn hier in diesem ersten Abschnitt des zweiten Kapitels, da geht es ja darum, du kannst alles gar nichts tun. Egal wie sehr du dich bemühst, du bist eigentlich von Natur aus tot. Und als Toter bist du darauf angewiesen, dann muss jemand von außen kommen, der dich wieder lebendig macht. Und genau das ist ja der Hauptgedanke, der hier ausgedrückt wird. Wir sind tot. Und dann wird gesagt, wodurch? Durch Übertretungen, durch Sünde. Wobei diese Sünde und die Übertretungen ja eigentlich nur die Früchte sind unseres Lebens ohne Gott. Denn das, was hier dann erwähnt wird, da wird gesagt, wir alle waren so, wir sind beherrscht von dem Fürsten, der in dem Luftraum herrscht. Und dann haben wir getan, nach den Begierden unseres Fleisches, lesen wir Vers 3. Und manchmal sind wir vielleicht als Christen, wenn wir jahrelang Christen sind oder christlich aufgewachsen sind, dann haben wir den Eindruck, naja, hier sind die bösen Menschen außerhalb der Gemeinde gemeint. Also die, die jetzt so ganz schweren moralischen Sünden drin sind. Also Prostitution, Verbrecher, Mörder, das meint Paulus hier aber gar nicht mit, sondern er meint den ganz normalen Menschen. Das ist ja das, was die Bibel uns auch vermitteln will, die Sünde ist der Normalfall. Denn wenn wir geboren werden, wir sind alle Sünder. Und wenn wir Sünder sind, getrennt von Gott, dann tun wir eben auch Sünde. Und der eine tut halt diese Sünde und der andere tut jene Sünde. Und manchmal sind gerade die Sünden, auf die wir weniger achten, die, die in den Augen Gottes vielleicht noch viel schlimmer sind. Beispielsweise finden wir von zwei Sünden im Neuen Testament, soweit mir bekannt, von zwei Sünden wird im Neuen Testament gesagt, das ist die Wurzel allen Übels. Also das sind ja schon ziemlich heftige Ausdrücke. Ich habe gesagt, wird Wurzel allen Übels. Boah, ganz schlimm, da kommt ganz, ganz, ganz viel heraus. Vielleicht spontan fällt einer dieser Bibelverse ein. Von welchen Sünden wird denn im Neuen Testament gesagt? Das ist die Wurzel allen Übels. Geiz, ja, noch was? Neid, ganz genau, das sind da die beiden. Und da merken wir, das sind wahrscheinlich Sünden, die wir sonst gar nicht so sehr auf dem Schirm haben. Also Geiz und Neid, ja, das kann man ja auch gar nicht äußerlich so deutlich feststellen. Und wie gesagt, es gibt ja noch unzählige andere Früchte des gottlosen Lebens. Aber die müssen wir vor Augen haben. Wir müssen uns immer wieder vor Augen malen, vielleicht gerade als diejenigen, die schon lange Christen sind. Wir kommen von einem Hintergrund, wo wir alle genauso Sünder waren. Jetzt sollten wir gar nicht anfangen, irgendwelche Kategorien aufzubauen. Der eine ist also ein bisschen schlimmer, der im Gefängnis gesessen hat, der ist jetzt schlimmer. Und der dieses und jenes gemacht hat, seine Ehe gebrochen hat, der ist auch besonders schlimm. Und das sind ja alle Sünden, die die Bibel auch nennt. Aber es sind nicht die einzigen. Und wir sind durch und durch Sünder. Und das nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch. Wir müssen uns gar nicht dafür anstrengen. Ich habe noch keinen erlebt, der sein Kind dazu erziehen musste, Sünder zu werden. Also ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal bemüht habt, so Kind, jetzt erkläre ich dir, was Lügen ist. Also, du musst jetzt was Falsches sagen. Nein, Mama, ich will nicht. Doch, jetzt sag das. Oder habt ihr das so gemacht bei euren Kindern? Also wir haben das bei unseren Kindern nie machen müssen, die haben das ganz von selbst gelernt. Und irgendwann kam das und da mussten wir ihnen eher beibringen, hey, das ist nicht korrekt, das ist nicht in Ordnung, nein, hier sollst du die Wahrheit sagen. Und genau das ist das, was Paulus uns hier sagen will. Wir sind von Natur aus Sünder und zwar ganz konkret, egal wie fromm unsere Eltern sind, egal wie fromm unsere Gemeinde ist, unsere Umgebung ist, wir sind Sünder. Und diese kleinen Unterschiede zwischen den Sündern, die sind da, aber die sind gar nicht so wichtig. Wir waren auch tot in Sünde. Unmöglich, gar nichts konnten wir tun. Egal wie viel du Kinderstunde besucht hast als Kind, egal wie viel Gottesdienste du besucht hast, egal wie viele Bibelverse du auswendig gelernt hast, das ist alles nette Dekoration. Aber das macht den Menschen nicht lebendig. Also du kannst an der Leiche schöne Kleidung anziehen, du kannst mit dem Auto durch die Gegend fahren, aber die Leiche bleibt Leiche. Und genau das will uns Paulus hier deutlich machen. Da will er sagen, denkt immer daran, ihr als Christen. Und er schreibt hier an eine Christengemeinde. An eine Gemeinde, die er selbst gegründet hat, wo er wusste, die sind bekehrt. Und dann kann gerade die Gefahr bestehen, dass wir plötzlich doch meinen, wir haben da irgendwas zu beigetragen. Doch plötzlich eine gewisse Überheblichkeit sich breit macht. Wenn vielleicht nur innerlich, manchmal auch äußerlich. Den anderen Menschen gegenüber, die eben noch da sind, wo wir mal gewesen waren. Und dann wird hier ganz deutlich gesagt, dass wir heute, also es wird ja noch erklärt einmal, wir sind unter dem Machtbereich des Teufels, wird ja hier indirekt gesagt. Die Formulierung ist, ihr habt gemäß dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht. Erstmal müssen wir sagen, was ist denn das, der Fürst, der in der Luft herrscht? Erstmal Fürsten haben wir in Deutschland heute, also wir haben noch welche, aber die haben keine Macht, die haben keinen Einfluss. Und im Luftraum herrschen die auch nicht. Sondern hiermit ist eigentlich der Teufel gemeint, wobei ich habe schon lange mal darüber nachgedacht, was ist damit gemeint, wenn der Teufel im Luftraum herrscht? Also dann könnten wir dem ja ein Schnippchen schlagen, wir werden alle Astronauten, gehen außerhalb des Luftraums, da ist das Vakuum, zack, Herrschaft des Teufels ist vorbei. Heißt das, alle Astronauten, die haben nicht mehr den Einflussbereich des Teufels? Und dann merken wir, nee, das kann es irgendwie nicht sein. Deshalb, was da genau mit gemeint ist, vielleicht ist da eher mit gemeint, der Teufel wohnt nicht an irgendeiner Stelle, da wo es nach Schwefel riecht, in irgendeiner dunklen Höhle, wo die Flammen lodern, sondern vielleicht soll mehr davon ausgegangen werden, der ist eben überall da in der Welt, in der wir leben. Überall kann er seinen Einfluss geltend machen und uns bestimmen und manipulieren. Ich vermute, das ist eher damit gemeint. Vor ungefähr 100 Jahren gab es in einigen sehr strengen Gemeinden eine andere Deutung. Nämlich vor etwa 100 Jahren machte sich in Deutschland so langsam das Radio breit. Radio war damals Top-Technik und natürlich für viele Christen absolut tabu. Weil das war neue Sache, weltliche Sache. Ein frommer Christ hat kein Radio gehört. Und wenn ihr dann Traktate aus dieser Zeit lest, dann wurde unter anderem dieser Bibelvers zitiert. Denn da wurde gesagt, der Teufel ist der Herrscher im Luftraum. Aha, und die Radiowellen gehen durch den Luftraum, also durch den Herrschaftsbereich des Teufels, damit sollen wir nichts zu tun haben. Also ein frommer Christ hört kein Radio. Wir merken, heute sind die Diskussionen an einer anderen Stelle, nicht? Das ist Radio eher noch harmlos, aber damals waren einige Christen entsetzt und haben gesagt, das geht ja gar nicht. Naja gut, wenn ich damals gelebt hätte, vielleicht hätte ich es ja auch geglaubt, aus meiner heutigen Perspektive hätte ich den Geschwistern ja gerne dann gesagt, also nehmt es nicht ganz so streng, so schlimm ist das auch nicht, denn wenn ihr das konsequent anwendet, ja dann müsstet ihr eigentlich aufhören zu atmen. Ja warum? Ja wenn wir atmen, dann nehmen wir ja die Luft in unsere Lunge, auf in uns selbst hinein, nicht nur in die Ohren, sondern in uns hinein. Und wenn da der Teufel herrscht, ganz gefährlich. Und dann merkt man, das ist damit gar nicht gemeint. Hier soll nur gesagt werden, wir leben in einer Welt, die durch und durch von Gott getrennt ist, die durch und durch geprägt ist von den Maßstäben und dem Empfinden eben des Teufels, des Fürsten. Nur eben der Teufel ist nicht die Witzfigur aus dem Mittelalter mit Pferdefuß und Hörnern auf dem Kopf. Nein, sondern die Bibel beschreibt ihn eher als frommen Verführer, der unsere Gedanken versucht, von Gott wegzuziehen, sollte Gott gesagt haben. Und der uns Versprechungen gibt, wenn du so lebst, wie ich es dir sage, dann geht es dir richtig gut. Gott hat nur Einschränkungen, der will dir alles verbieten, aber komm, wirf das über Bord, ich beschenke dich reich. Das ist eher so, wie der Teufel auftritt, nicht mit Angstmacherei. Und genau da soll gesagt werden, dazu gehörten wir. Und da wird gesagt, wir sind Kinder des Zorns gewesen. Gemeint ist damit, wir standen früher unter dem Zorn Gottes. Das ist damit gemeint. Und das ist ja auch klar, weil derjenige, der im Gegensatz zu Gott lebt, der wird natürlich den Zorn Gottes spüren, weil Gott gerecht ist und das auf Dauer nicht zulässt. Und wir selbst wünschen uns das ja auch manchmal. Wenn wir Menschen sehen, die in der Weltgeschichte ganz besonders böse gewesen waren, dann stellen sich ja einige auch die Frage, ja, warum hat Gott hier nicht eingegriffen und den tot umfallen lassen? Meistens fragen wir das allerdings bei dem anderen. Ich habe bisher kaum jemanden erlebt, der sagt, warum hat Gott mich nicht tot umfallen lassen, da ich doch so böse bin? Das habe ich noch nie erlebt. Sondern den Hitler oder den Stalin oder den Mao Zedong oder den Nero oder was weiß ich, für Massenmörder aus der Geschichte. Und das waren aber auch nur normale Menschen. Die hatten halt etwas mehr Macht als wir. Aber wer kann da für uns schon die Hand ins Feuer legen, wenn wir genau dieselbe Macht hätten? Wenn wir da plötzlich als Halbgötter verehrt werden würden? Ja, solange es nicht der Fall ist, dann können wir gut sagen, würden wir alles nicht machen. Aber so wie ein deutsches Sprichwort sagt, Macht korrumpiert. Umso mehr wir haben, umso heikler wird es auch. Deshalb können wir manchmal dankbar sein, dass wir nicht alle so mächtig sind. Dann können auch unsere Sünden begrenzt sein. Wir haben nur wenig Möglichkeiten, das auszunutzen. Und dann sagt er, und trotzdem, obwohl wir tot waren in Sünde, obwohl wir uns unwissentlich verbündet hatten mit dem Gegner Gottes, trotzdem hat Gott uns geliebt. Gott aber, der reich ist an Erbarmen und seiner großen Liebe willen, hat uns geliebt, als wir auch uns, die wir tot waren. Das heißt, obwohl wir gegen ihn opponiert haben, gegen ihn gekämpft haben, war da schon die Liebe Gottes. Und Liebe Gottes hat nichts zu tun mit Sentimentalität. Irgendwie eine Art Mitleid, dass Gott gedacht hat, ach, die armen Menschen da, die tun mir jetzt aber leid. Nein, sondern Liebe in der Bibel ist eine Entscheidung, ist der Wille, das Gute für einen zu bewirken, obwohl er es gar nicht verdient. Übrigens, das ist auch wichtig als Liebe für Partnerschaft oder für andere Menschen, mit denen wir zu tun haben. Jesus spricht ja häufiger darüber, wenn ihr die grüßt, die euch auch grüßen, sagt er dann zum Beispiel, ja, was tut ihr mehr als die Heiden? Also es wäre so, wenn ihr Mitglied im Schachverein seid, die sind auch alle nett zueinander. Und deshalb will er ja hier übertragen sagen, wenn ihr nett seid zu euren Freunden in der Gemeinde, was ist daran Besonderes? Das tun die Heiden auch, die haben halt nur andere Clubs und Vereine. Nein, nein, echte Liebe zeigt sich daran, wie gehst du mit den Leuten um, die eben nicht deine engen Freunde sind, die dich nerven, die dich angreifen, die dich fertig machen wollen, kommen dann plötzlich all die sündigen Emotionen heraus, wo du genau mit denselben Mitteln zurückschlägst, diffamierst, fertig machst, angreifst, meidest oder sonst etwas. Das Vorbild Gottes ist ein ganz anderes. Hätte er so gehandelt, dann wären wir alle nie gläubig geworden, egal wie fromm wir aufgewachsen sind. Sondern wir waren seine Feinde, wir waren tot in der Ferne von Gott, die einen waren noch ein bisschen Töter, nicht? Wenn es das geben würde. Und dann ist Gott gekommen, hat gesagt, ich will, dass du mein Kind wirst, obwohl du es gar nicht wert bist. Und das müssen wir immer wieder begreifen, das sagt uns hier Paulus auch. Und dann sagt er, hat er uns aus Gnade gerettet, das kommt ja ganz häufig hier vor, wenn ihr den Abschnitt mal liest, Gnade, Gnade, Gnade. Und Gnade bedeutet ja, du bekommst etwas, was du nicht verdient hast, was du nicht erarbeitet hast. Und das wird ja immer wieder betont. Nicht, dass sich jemand rühme, steht dann hier Vers 9. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Damit keiner zu Gott kommen kann und sagen kann, ich habe mir das verdient. Ich habe ja diese und jene guten Sachen getan. Das war ja gerade der Irrtum der Pharisäer zur Zeit Jesu, die gemeint haben, sie hätten jetzt so viel Gutes, was sie auf dem Bankkonto, dem geistlichen Bankkonto hätten, dass Gott gar nichts anderes übrig bleibt, als die Arme zu öffnen und sagt, ihr lieben Pharisäer, ihr habt es euch verdient. Genau eben nicht. Und das müssen wir uns vor Augen führen, das gibt immer wieder die Abhängigkeit Gott gegenüber. Und darum geht es ja. dass wir nicht vergessen, wir stehen nicht im Mittelpunkt, und wenn wir heute alle tot umfallen, ist das für das Reich Gottes kein Verlust. Gott ist immer noch gleich und Gott geht den Menschen immer noch nach. Gott könnte eine Legion Engel schicken und die würden dann missionieren hier, nicht über Mettmann oder so. Theoretisch könnte er das tun. Er könnte auch den Leuten durch Träume, durch Bibelverse, was weiß ich, er könnte in ihrer Wohnung eine Bibelverse an die Wand schreiben, nicht? So wie bei Besatzer. Und dann steht da plötzlich hier, bekehre dich, und die kriegen so einen Schreck und plötzlich bekehren die sich alle. Aber eben Gott tut es nicht, aber nicht, weil wir das verdienen, weil wir so toll sind. Das müssen wir immer wieder vor Augen führen, sondern auf Gott. Darauf kommt es an. Das ist das, was wir immer wieder uns vor Augen führen müssen. Hier steht dann auch interessanterweise, wir sind mit auferweckt, mit versetzt in die himmlischen Regionen mit Christus Jesus. Was ist damit gemeint? Jesus war ja tot. Er war im Totenreich. Und dann wurde er auferweckt und zum himmlischen Vater emporgehoben. Und da steht, wir, wenn wir jetzt Christen sind, sind mit Jesus auferweckt worden. Auch wenn wir das äußerlich noch nicht sehen, weil wir eben noch nicht in der Ewigkeit bei Gott sind. Hier wird diese enge Identifikation mit Jesus Christus, die wird hier ganz besonders hervorgehoben. Und dann eben noch der Bezug auf die Werke, dass wir da uns nichts drauf einbilden. Allerdings auch gleichzeitig der Hinweis, ihr seid vollkommen ohne eigenen Verdienst gerettet, aber erschaffen in Jesus Christus zu guten Werken. Also Paulus denkt immer gleich an einige, die das missverstehen könnten. Das ist in der Gemeinde immer ganz wichtig. Egal, was du sagst, es gibt immer Leute, die es missverstehen. Also sagst du, ihr müsst Werke tun, dann schlagen sich einige auf die Schulter und sagen, ja, genau das ist das, was ich hören will, wir müssen uns am Riemen reißen. Und ja, und die fühlen sich bestätigt. Und diejenigen, die leicht locker ohne Gott leben, in der Gemeinde gibt es ja auch immer einige, die hören darüber hinweg. Die hören dann lieber zu, wenn der Predigt gesagt wird, du kannst gar nichts tun, alles ist Gnade. Dann sage ich, ah, das habe ich ja schon immer gewusst, also mache ich weiter mit meinem sündigen Leben, dann ist ja alles Gnade. Und manchmal muss man genau darauf achten, nein, die Verse mit der Gnade sind für die, die gute Werke tun und die sich da bemühen. Die müssen hören, es ist alles Gnade, bilde dir nichts drauf ein. Und die, die da so schlaff leben, die so halb im Glauben leben und halb in der Welt leben, die müssen mal hören, wie hier steht, ihr seid geschaffen aus Gnade, ja, aber zu guten Werken. Ihr seid nicht geschaffen, dass ihr gerade so eben in den Himmel hineinschlüpft noch, ne? Das ist nicht das Ideal. Sondern ihr seid geschaffen, damit ihr Jesus Christus hier auf der Erde repräsentiert. Dass die Leute, wenn sie euch sehen, sehen, boah, da ist Jesus Christus wirksam im Leben eines Menschen. So wie der redet, wie der handelt, da ist Gott gegenwärtig. Dafür sind wir geschaffen. Nur das ist nichts, mit dem wir groß tun können. Nichts, was wir uns auf unsere eigene Konto gut schreiben können. Es ist nur Gott, der dahinter steht, der das macht. Und deshalb vielleicht geistlicher Inhalt dieses ersten Abschnittes, den wir gelesen haben, ist, vergiss nie, woher du kommst und vergiss nie, wem du die Stellung verdankst, in der du momentan bist. Das macht uns auf eine positive Art und Weise demütig und wir wissen ja, Demut bewahrt vor Hochmut und Hochmut kommt vor dem Fall. Also das heißt, wenn wir zu sehr selbstsicher werden, oh, dann ist früher oder später die Krise da, auch in unserem geistlichen Leben. Und wenn wir immer wieder den Blick darauf haben, wir waren tot, egal ob ein bisschen mehr tot oder weniger tot, ist tot. Und dann ist Jesus gekommen und er hat uns da herausgerissen und wir können gar nichts dafür. Und selbst wenn wir uns jetzt bemühen und wenn das einigermaßen klappt, selbst dann ist noch Gott dahinter, wo er steht, der die guten Werke vorbereitet hat, damit wir sie überhaupt tun können. Also immer wieder vor Augen führen, ja, Herr Jesus, danke, auch wenn ich mich daran gewöhnt habe, lass mich das nicht vergessen. Und das hat ja auch ganz praktische Auswirkungen. Wenn wir das nämlich vergessen, können wir die Leute nicht mehr erreichen, die noch in dieser Welt so leben. Weil wir verstehen die ja gar nicht. Oder wir verurteilen sie sehr schnell, weil wir meinen, ja, wir sind ja schon von Geburt an besser gewesen. Vielleicht haben wir vergessen, wie das gewesen war oder wir haben es nicht richtig genug eingeordnet, weil wir die Maßstäbe Gottes nicht so stark im Kopf haben. Nächster Abschnitt, das beginnt dann in Vers 11, Kapitel 2, Vers 11. Darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurdet, von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist der Friede, der aus beiden eins gemacht hat und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft des Gesetzes, der Gebote in Satzungen wegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen, durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hat. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Der Kerngedanke ist hier, alle Menschen waren von Gott entfernt, sowohl die Juden als auch die Heiden. Hier in Ephesus überwiegen scheinbar diejenigen, die aus dem Heidentum zum Glauben gekommen sind, also die Nichtjuden. Und deshalb führt er ihnen noch einmal vor Augen und sagt, ihr wart ursprünglich ja noch viel weiter weg von Gott. Im Römerbrief lesen wir das, alle Menschen wissen, dass es einen Gott gibt, durch das Gewissen und durch die Natur. Und die Juden haben noch eine besondere Offenbarung bekommen, weil Gott durch die Propheten zu ihnen gesprochen hat. Dadurch erwächst ihnen auch mehr Verantwortung. Aber er sagt, beide waren entfernt, beide waren in der Feindschaft zu Gott und beide brauchten die Erlösung durch Jesus Christus. Aber er führt ihn dann auch vor Augen, es gab bei euch früher als Heidenchristen nicht nur eine Feindschaft zu Gott, sondern es gab auch eine Feindschaft zwischen Juden und Nichtjuden. Weil die Juden haben ja manchmal zumindest auf das Wort Gottes gehört, sie haben das Alte Testament aufgeschrieben, sie haben den Tempeldienst gemacht und die Heiden haben das nicht getan. Die haben ihre eigenen Götter geschaffen, ihre eigenen Tempel gebaut und so gab es Feindschaft. Und wir wissen, in der ersten Gemeinde gab es dann auch noch Feindschaft in der Gemeinde selbst. Schon in der ersten Urgemeinde in Jerusalem, da sind die Heidenchristen auf die Judenchristen losgegangen, weil die einen haben gesagt, ihr werdet bevorzugt und die haben gesagt, nein, ihr werdet bevorzugt oder ihr müsst euch erstmal beschneiden lassen. Hier steht ja von denen, die aus der Beschneidung sind. Da gab es Judenchristen, die haben gesagt, nee, ihr müsst ja erstmal Juden werden und dann könnt ihr Christen werden. Gibt es bis heute. Es gibt bis heute auch einige, die sagen, du musst erstmal richtig Jude werden, die jüdischen Bräuche durch das Chanukka-Fest feiern, das Passafest feiern und den Gebetsschal umlegen und die siebenarmigen Leuchte aufstellen. Und dann, wenn du richtig Jude bist, dann kannst du auch Christ werden. Und hier wird uns ganz deutlich gesagt, nein, vergiss das, das stimmt nicht. Hier wird uns ja sogar deutlich darauf hingewiesen, Jesus ist gekommen und er hat die Gebote und Satzungen, steht da, hinweggetan. Und zwar für beide, sowohl für die Juden als auch für die Heiden. Und wie hat er das getan? Da steht er, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, und dann wird erklärt, was das ist, nämlich das Gesetz, die Gebote, die Satzungen, hinwegtat, um aus den Zweien eins zu machen. Das heißt, Jesus hat nicht die Gebote aufgehoben, das sagt er ja deutlich am Anfang der Bergpredigt. Wer eines dieser Gebote aufhebt, ist der Letzte im Reich Gottes. Und dann steht, ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern zu erfüllen. Jesus ist der Einzige, der diese Gebote in voller Fülle erfüllt hat, an unserer Stelle, und dadurch sind wir frei, die Gebote halten zu müssen, um dadurch gerettet werden zu können. Das ist das, was er deutlich macht. Die Feindschaft zu Gott hat er überwunden, hier steht an seinem Fleisch, damit ist gemeint, dass er gestorben ist. Er hat die Sünde getragen, er wurde bestraft, er ist dafür gestorben und dadurch müssen wir uns nicht mehr an die Satzungen in dem Sinne halten, dass wir sie erfüllen, um dadurch Errettung zu bekommen. Das ist durch Jesus geschehen. Vorher ist noch etwas Seltsames, da wird erwähnt, der Scheidewand, der Zaun ist abgebrochen worden. Natürlich fragt sich jetzt jeder, ja, was für ein Zaun denn? Ist das die Berliner Mauer gewesen? Natürlich nicht. Sondern der Zaun, der hier gemeint ist, bildlich gesehen, war die Mauer im Tempel in Jerusalem. Wir sind ja jetzt noch in einer Zeit, da steht ja der Tempel in Jerusalem noch. Der wird ja 70 nach Christus abgerissen und hier sind wir etwa in der Zeit 62 nach Christus, also noch steht der. Und im Tempel in Jerusalem gab es das Allerheiligste in der Mitte und dann einen Raum für die Priester und dann einen Raum für die Männer und dann einen Raum für die Frauen und ganz am Ende, da war der Raum für die Heiden, also für Leute wie uns, wenn wir nicht als Juden geboren sind. Und hier war eine, die sollten das nicht sehen, das Heiligtum. Also es war eine Trennwand. Die Juden gingen ja davon aus, Gott wohnt im Heiligtum und die Priester kommen dem am nächsten und dann die Männer und dann die Frauen und die Heiden sehen da so gar nichts davon. Und genau das ist hiermit gemeint, bildlich. Gott hat diese Mauer niedergerissen, jetzt können auch die Heiden zum Heiligtum Gottes kommen. Jetzt können sie auch in die Begegnung mit Gott hineinkommen. Da gibt es keinen Unterschied mehr. Deshalb, er hat aus den Zweien eins gemacht. Nicht die Juden kommen näher zu Gott, weil sie die Offenbarung haben, sondern jetzt können alle direkt zu Gott bekommen. Und das ist ja besonders der Auftrag, den Paulus bekommen hat. Und deshalb hat er hier die Feindschaft überwunden, hat Frieden geschaffen, den Fernen, das heißt denen, die fern vom Heiligtum sind, die, die da nicht hin können, weil sie Heidenchristen sind, und den Nahen, die eben Juden sind, die näher ans Heiligtum kommen konnten, näher ans Wort Gottes kommen konnten, weil sie das Alte Testament ja schon kannten. Und das soll überwunden werden, diese Trennung. Wenn wir die Frage wieder stellen, was uns das für heute bedeutet, den Tempel haben wir nicht mehr. Die meisten von uns haben in ihrer Gemeinde auch keine Judenchristen, wo wir sagen können, also hier geht einig zusammen, soll kein Streit mehr sein. Aber ich glaube, das, was wir hier herausziehen können, ist diese strikte Ablehnung gegenüber den Bemühungen, das Gesetz des Alten Testaments wieder neu aufzurichten. Und das kann in uns allen selbst drinstecken. Jeder von uns, wenn er längere Zeit Christ ist, kann die Tendenz haben, eine neue Gesetzlichkeit aufzubauen. Und die kann ganz unterschiedlich aussehen. Da gibt es je nach Gemeindetypus und nach Persönlichkeitsstruktur unterschiedliche Gebote, die man festmacht. Meistens fallen uns immer die der anderen auf. Also wenn ihr in eine fremde Gemeinde kommt und merkt, oh, da sind aber diese oder jene Regeln. Also ich habe heute Morgen natürlich schon genau darauf geachtet, wie das bei euch läuft. Und ich habe gemerkt, bei euch gibt es keine Tabuisierung der Hosen für Frauen. Ich meine, vielleicht ja doch, aber ich habe es nicht gemerkt. Zumindest haben sich dann einige nicht dran gehalten, die ich heute Morgen gesehen habe. Aber es gibt, ich erinnere mich an eine Diskussion mit einem Ältesten einer strengen Gemeinde. Und der hat dann gesagt, wenn eine Frau eine Hose trägt, kann sie nicht gerettet werden. Weil das ist ein Gebot Gottes, das hast du willentlich überschritten, das geht nicht. Und das ist genau das, was Paulus hier ablehnt. Also damit sagt er nicht, dass wir nicht überlegen sollen, wie wir besser und gottgefälliger leben. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, richten wir irgendwelche neue Gebote auf, die wir als heilsnotwendig erklären. Wo wir sagen, ja, das musst du aber noch tun. Und damit steht hier drin, nein, eben gar nicht. Jesus hat das alles an unserer Stelle erfüllt. Das heißt nicht, dass wir alle unmoralisch leben sollten. Nur wir müssen immer im Kopf haben, nicht unser moralisches Leben rettet uns, sondern Jesus Christus rettet uns. Wir dürfen nicht erst erwarten, ja, wenn ich gerade an die Rockgeschichte denke, die kann ich ja erwähnen, weil sie hier keinem wehtut, gehe ich mal davon aus. Ne? Ich erinnere mich während des Studiums, da hatten wir eine Studentin bei uns im Haus, wir haben immer über den Glauben mit ihr gesprochen, also es waren da mehrere Wohnungen darin, so Studentenwohnungen, und die war ganz ungläubig. Und eines Tages kam sie ganz aufgelöst zu uns in die Wohnung und hat sie gesagt, sie hat jetzt einen ehemaligen Freund von der Schule wieder getroffen. Und früher hat sie ihn ganz gerne gemocht, weil der war so locker, sagte sie, und zwischenzeitlich gar nicht mehr. Er hat sich zwischenzeitlich bekehrt. Und dann hat er gesagt, du gehst in die Hölle und du hast die einzige Chance, komm zu uns in die Gemeinde. Also so sagte sie das zumindest, so ist das bei ihr angekommen. Und dann war sie gedacht, naja gut, also weil das ein guter Freund war, gehe ich da auch mal hin. Und dann hat er gesagt, aber so wie du jetzt aussiehst, so kannst du bei uns in die Gemeinde nicht kommen. Dann hat er gesagt, du musst zum Beispiel uns einen Rock anziehen. Und dann sagte sie eben, ja, sie hat keinen Rock. Und da hatte er angeboten, von seiner Schwester ihr einen Rock zu leihen, damit sie kommen könnte. Jetzt könnt ihr mal raten, ist sie hinterher in die Gemeinde gekommen? Nein, sie hatte die Nase voll. Sie hätte gesagt, also was ist denn das für ein Gott? Also ein Gott, der nur zu mir spricht, wenn ich die richtige Kleidung trage. Ich muss sagen, das geht ja nicht. Und ich glaube, dass dieser junge Mann es wahrscheinlich gut gemeint hat. Wahrscheinlich hat er wirklich eine Kehrtwende in seinem Leben erlebt. Aber er hat hier Dinge mit dem Evangelium und der Erlösung verbunden, die damit eigentlich nichts zu tun haben. Also wie gesagt, nicht der Freibrief, lebt wie ihr wollt, sondern nein, es gibt schon Ordnungen Gottes, aber wir müssen den deutlichen Unterschied machen. Wir werden nicht durch die Einhaltung der Gebote gerettet. Und wir werden nicht durch die Einhaltung der Gebote zu besseren Menschen. Und das ist, glaube ich, was wir hier deutlich sehen müssen. Nie vergessen, unsere Regeln, die wir haben, können hilfreich sein. Sie können neutral sein. Und im schlimmsten Fall können sie Leute sogar abhalten, gläubig zu werden. Und das ist dann ja ganz schlimm, denn dafür sind wir dann auch mal vor Gott verantwortlich. Also hier, nächster Abschnitt, nehmt das mit. Auch wenn ihr keine Judenchristen seid, nehmt das mit, denn das steht hier ja deutlich drin. Letzter Abschnitt dieses Kapitels. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel, Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt, wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit auferbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Dieses Bild eines Tempels, wo wir mit lebendigen Steinen dabei sind, ist hier eines, was in christlichen Kreisen durchaus weit verbreitet und bekannt ist. Erst einmal sagt er, es gibt früher unsere Position, wir waren Fremdlinge. Also wir könnten heute sagen, wir waren Ausländer, Flüchtlinge oder sonst irgendwie etwas, aber wir hatten kein Recht, bei Gott zu leben. Im günstigsten Fall wären wir vielleicht Gäste. Gott sagt, also komm mal rein, schau dir das an. Aber sagt er, jetzt da, wo ihr Christ geworden seid, wo Gott eure Sünde vergeben hat, da seid ihr zu, steht Mitbürger geworden. Ein Bürger, der hat das Bürgerrecht, der hat den Pass, der darf da sein, den kann keiner mehr rausschmeißen. Und dann steigert Paulus das sogar noch, da sagt er, wir sind nicht nur Mitbürger, sondern wir sind Gottes Hausgenossen geworden. Hausgenossen bedeutet, wir wohnen in einer Wohnung mit Gott. Hausgenosse heißt die engere Familie, das sind die Hausgenossen, also die direkt im Haus miteinander wohnen. Also nicht nur Bürger, das wäre, wenn wir es auf Deutschland übertragen, du bekommst das deutsche Bürgerrecht, das passt jetzt nicht ganz, aber dann könnten wir sagen, nein, nein, du wohnst sogar in einer Wohnung mit Angela Merkel. Also ich weiß jetzt ja nicht, ob jeder das will oder nicht, nicht? Aber nehmt das mal als hohe Ehrung und denkt ja also mit dem Regierungschef, nicht? Seid ihr da in einer Wohnung, ihr bekommt noch ein Büro im Bundeskanzleramt und nicht nur unten im Keller, nicht? Sondern so ihr nebenan und ihr esst dann immer mit. Also wenn das jetzt was Positives für euch ist, dann so, sonst nehmt irgendeinen anderen Helden, den ihr halt habt und sagt so, mit dem seid ihr jetzt in einer Wohnung, mit dem seid ihr auf du und du. Und hier ist das natürlich noch viel mehr. Wir sind plötzlich, Gott ist nicht mehr nur unser Richter, sondern Gott ist der, mit dem wir zusammenleben dürfen, wo wir ein Recht darauf haben, nicht weil wir es eingehandelt haben, weil Gott es uns geschenkt hat. Das soll deutlich gemacht werden. Und so gehören wir mit dazu und sind in solch einem Bauwerk und hier steht dann, wo die Apostel und Propheten die Grundlage gebildet haben und Jesus der Eckstein ist. Das Bild vom Eckstein kennen wahrscheinlich viele. Das ist ja sehr, meistens ein riesengroßer, fetter Stein, den man benutzt hat, um das ganze Bauwerk danach auszurichten. Also da hat man dann die Linien gezogen, den rechten Winkel. Wenn ihr mal die Möglichkeit habt, in Jerusalem zu sein, am Tempelberg, dann sieht man so einen riesengroßen Stein, der da eingemauert ist, unten an der Tempelmauer, also an der Ecke, wo dann die Klagemauer ist. Riesengroßer Stein. Und da wird gesagt, das ist Jesus. Und dann gibt es dann noch die Apostel und die Propheten, die haben noch eine besondere Bedeutung, weil die auch schon da sind. Manche ziehen hieraus die Schlussfolgerung, wir brauchen auch heute in der Gemeinde noch Propheten und Apostel. Das wird hier aber nicht gesagt. Sondern die bilden ja ein für alle Mal die Grundlage. Wenn das Fundament gelegt ist, musst du nicht jede Woche neu das Fundament legen. Das ist da ja schon. Und wir alle sind aufgebaut auf den Propheten und Apostel. Genau dasselbe ist mit Jesus ja auch. Habt ihr Jesus in der Gemeinde, also natürlich im Geist ja, aber ja nicht leibhaftig lebend hier unter uns als Mensch. Der war einmal da, vor 2000 Jahren. Wir erinnern uns an ihn. Und genauso erinnern wir uns an die Apostel und Propheten und auf die bauen wir auf. Aber die sind schon da. Und natürlich dann all die Leute der Kirchengeschichte, die vor uns gelebt haben, auch. Und jetzt sind wir irgendwo bei. Ich weiß jetzt nicht wo. Sind wir bei den Fenstern oder langsam schon beim Dach? Das kommt ja darauf an, also im Bild gesehen, wann Jesus wiederkommt, wann das ganze Bauwerk abgeschlossen ist. Also das heißt, es wird weitergebaut, es wird nicht jeden Tag neu angefangen. Der Eckstein ist gelegt ein für alle Mal und die Propheten sind ein für alle Mal gekommen. Und jetzt geht es eben weiter, aber wir bauen auf ihn auf, wir sind in Kontinuität mit ihnen. Und dann sind wir Wohnung Gottes, steht hier. Und Wohnung ist normalerweise nicht da, wo Gott sich eine Zeit lang aufhält. Also Hotelzimmer oder so etwas. Der Begriff, der hier benutzt ist, ist eigentlich der dauerhafte Wohnort Gottes. Und das ist hier etwas ganz Unverständliches. Denn wenn wir an Gott denken, dann denken wir doch meistens daran, Gott ist irgendwo in den Fernen des Universums oder in dem Himmel, vielleicht in einer anderen Dimension. Hier wird uns von Paulus aber etwas ganz Besonderes gesagt, nämlich, dass Gott dauerhaft in uns Wohnung nehmen will. Als einzelne Personen und auch als Gemeinde. Und das ist doch eine ganz besondere Herausforderung. Da ist nicht Gott weit entfernt, sondern da ist Gott ganz nahe bei uns. Und das soll uns ja deutlich machen, welches Geschenk, welche Würde Gott uns zuspricht, dass wir da nicht nur irgendwo die Diener ganz entfernt sind, sondern dass er in uns leben und wohnen will, also das Größte und Dauerhafte, was uns überhaupt passieren kann. Ich möchte nun auch noch ein kleines bisschen weitermachen. Ich möchte ja gerne mit euch dann noch bis Kapitel 6 kommen, nicht hier heute Morgen. Also nicht, dass einer jetzt Angst hat, wir werden das Ganze besprechen, wobei Angst muss man ja nicht haben, nicht? Sondern eine Begeisterung sagen. Boah, ja, genau, die alle anderen Kapitel auch noch. Aber ich möchte zumindest das nächste Kapitel noch kurz besprechen, damit wir dann auch den Gesamtüberblick in diesem Wochenende bekommen. Da lesen wir dann Kapitel 3, Vers 1. Deshalb bin ich, Paulus, der gebundene Christi Jesu für euch, die Heiden. Ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben worden ist, dass er mich mit dem Geheimnis durch die Offenbarung wissen ließ, wie ich zuvor kurz geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen. das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Apostel und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist, dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leib Gehörige, Mitteilhaber seiner Verheißungen sind in Christus durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin gemäß der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben worden ist, nach der Wirkung seiner Kraft. Mir, dem Allergeringsten unter den Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen, um alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von Ewigkeit her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus, damit jetzt die Fürstentümer und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde in die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde, nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, die er gefasst hat in den Christus Jesus, unserem Herrn, indem wir die Freimütigkeit und Zugang haben in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Darum bitte ich, dass ihr nicht mutlos werdet wegen meiner Bedrängnisse, um euretwegen, die euch eine Ehre sind. Also das einzig Biografische hier drin ist dann der letzte Satz dieses Abschnittes. Paulus verweist nochmal auf seine Gefangenschaft in Rom. Da sagt er, habt keine Angst, dass ich in Gefangenschaft bin. Manchmal können wir die ja haben. Wenn wir in einem Land sind, wo Christen verfolgt werden, und wir hören, oh, der Pastor ist eingesperrt und der Pastor ist eingesperrt, könnte man Angst haben. Und Paulus dreht das Ganze herum und er sagt, ja, freut euch doch darüber. Gott hat mir die Ehre zuteil werden lassen, auch ein kleines bisschen für ihn leiden zu dürfen. Er hat mich gerettet, hat mich aus diesem Leben herausgezogen und jetzt darf ich ein kleines bisschen auch so leiden, wie er gelitten hat. Das ist ja hier, was er sagen will. Also eine ganz andere Perspektive. Der Mensch ohne Gott, der wird dann ganz schnell weinerlich und sagt, boah, warum geht es mir so schlecht? Warum habe ich jetzt das zu leiden? Aber hier der Mensch mit Gott, der sagt, ja, das ist doch super, das ist eine Gelegenheit. Und Paulus hat sie hier genutzt. Wir wissen, dass er immer zusammengekettet war mit einem Soldaten. Er berichtet das in einem anderen Brief und dann hat er den Soldaten evangelisiert. Das ist ja eine gute Möglichkeit, der kann nicht weglaufen. Der muss sich jeden Tag von Paulus, was weiß ich, 5 Stunden Predigt anhören. Was will er machen? Und dann bekehrt er sich halt, ne? Und das hat Paulus genutzt. Und er sagt, das siehst du, Gott benutzt das auch. Und er sagt dann ja auch in einem anderen Brief, jetzt habe ich die Möglichkeit im Prätorium, also da, wo die Soldatenverwaltung gewesen war, jetzt habe ich die Möglichkeit, da Zeugnis abzulegen. Und da bekehren sich die Leute im Hause des Kaisers. Also diese positive Sicht. Und manchmal brauchen wir die ja auch. Denn wir sind ja in Deutschland immer noch sehr sicher, aber trotzdem, manchmal überkommt es mich dann auch, dann denke ich mir, ah, wohin entwickelt sich die Welt und dieses ganze Zeug da hier mit Gender Mainstreaming und mit all diesen Sachen, die ja immer mehr von Gott abrücken. Und da kann man ja auch eine Krise bekommen. Wenn man dann noch manchmal sieht, was in christlichen Kirchen stattfindet, wo man gegen das Wort Gottes kämpft, wo Religionslehrer die Schüler eher wegbringen vom Glauben als hin zum Glauben, dann kann man eine Krise bekommen, wenn man das ernst nimmt. Und dann gilt es so, wie Paulus zu sagen, schaut jetzt nicht nur auf das, was da leiden ist, sondern jetzt ist doch gerade die Zeit zur Bewährung. Jetzt ist doch gerade die Zeit, wo wir umso mehr als Christen auftreten können und sagen, so ist es richtig, so ist es positiv. Wenn alle halb fromm leben, dann fallen wir als Christen doch gar nicht auf. Aber wenn die Leute so richtig sündig leben, dann fallen wir als Christen doch auf. Dann werden die Leute Aufmerksamkeit. Hier ist eine Lösung, hier ist eine Alternative. Wir müssen das natürlich auch tun. Wenn wir bei dem allgemeinen Abwärtstrend der Gesellschaft einfach mitrutschen, ja, dann fallen wir natürlich nicht auf. Aber wenn wir auffallen, irgendwann wird es so sein, dass die Menschen sagen, jetzt haben wir alle Beziehungen kaputt gemacht, da gibt es ja noch Leute, bei denen funktioniert Beziehung. Und dann wird man darauf aufmerksam werden. Wenn man alles ausprobiert hat mit Drogen und am Ende gemerkt hat, na, so richtig glücklich hat das doch nicht gemacht, dann wundert man sich, da sind Menschen, die sind zusammen und die sind fröhlich, ganz ohne Drogen. Wie geht denn das? Und genau das ist das, was Paulus sagen will. Schaut nicht nur auf das, wo es heruntergeht, sondern begreift es auch als Möglichkeit, wo Gott sich verherrlichen kann. Also diesen positiven Blick darauf. Das Hauptthema dieses Abschnittes ist ja, Punkt 1, der Plan Gottes war lange Zeit ein Geheimnis gewesen. Das sagt er auch, vor Zeiten wussten die nicht Bescheid. Und selbst die großen Helden des Alten Testaments, an David, an Salomo, an Jesaja, an Jeremia, die wussten von dem Plan Gottes eigentlich fast nichts. Und da sagt er, und jetzt ist das Geheimnis Gottes geoffenbart worden. Gott hat das ja schon lange geplant, sagt Paulus hier, aber jetzt ist es geoffenbart worden und ihr habt die Möglichkeit, dieses Geheimnis kennenzulernen. Das, wonach sich alle frühere Generationen gesehnt haben, das ist jetzt bekannt geworden. Und dann sagt Paulus auch zum Teil relativ selbstbewusst, und ich bin der, der berufen worden ist, um es den Heiden zu erklären. Das sagt er ja hier. Und das ist ja auch eine besondere Würde. Manche haben immer dabei, jetzt nur das Demütige zu sehen. Manchmal auch aus einer falschen Demut, sagen, ich bin nichts und ich ziehe mich ein und seht über mich hinweg. Und das tut Paulus hier nicht, sondern er sagt durchaus, Gott hat mich dazu berufen und hier habe ich einen ganz wichtigen Auftrag. Allerdings auch gleichzeitig sagt er, ich habe diesen Auftrag nicht, weil ich so ein toller Kerl bin. Das sagt er hier am Anfang, also in dem Vers 8, mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Und dann geht es noch weiter, um sie zu erleuchten. Ganz, ganz wichtige Aufgabe. Da sagt er, die wichtigste Aufgabe überhaupt im Moment, die habe ich bekommen. Also das eine ja, Gott hat mir diese Aufgabe gegeben, aber er vergisst nie, dass er gar nicht dafür würdig ist. Wenn er sagt, er ist der Allergeringste, das sagt er an mehreren Stellen, er sei der Spätberufene, die Missgeburt der Apostel, denn er ist ja von Gott als Apostel berufen worden. Aber er bildet sich nichts darauf ein, sondern er weiß, dass erstmal war ich sowieso sündig wie alle anderen und dann war ich ja noch schlimmer. Ich habe die, die Jesus nachgefolgt sind, ins Gefängnis gebracht und mit dabei geholfen, dass sie getötet worden sind. Ihr wisst ja die Geschichte, als Stephanus umgebracht worden war und der junge Saulus dabei war, auf die Kleider aufzupassen, weil er begeistert war, boah, bringt die Christen um. Ne? Und da sagt er, boah, das kann mir Gott ja gar nicht verzeihen. Ich habe ja gegen ihn selbst gekämpft. Vor Damaskus sagt Jesus ja auch, ich bin der, den du verfolgst. Und dann kann ich ja froh sein, dass Gott überhaupt noch einen letzten Sitzplatz im Himmel anbietet. Aber nicht nur das, sondern der hat mich zu einer der wichtigsten Aufgaben der Weltgeschichte überhaupt berufen. Und ich glaube, das ist genau die Motivation, die wir brauchen. Nicht eine falsche Depressivität, wo wir sagen, nein, ich bin ja nichts und ich kann nichts. Nein, Gott hat ja auch dich berufen. Jetzt nicht mit demselben Auftrag wie Paulus, aber Paulus sagt es an anderer Stelle, da sagt er, ihr seid Botschafter an Christi Stadt. Das gilt für jeden von uns. Und das ist eine ganz besonders wichtige Aufgabe, eine ganz besondere Würde, die Gott dir gegeben hat. Und die sollst du sehen, aber gleichzeitig dir nichts drauf einbilden. Gleichzeitig sehen, den hast du dir nicht verdient, sondern Gott hat dich, obwohl du es nicht verdient hast, trotzdem dazu bestimmt. Das kann uns ja auch helfen, denn wenn wir auf unsere eigenen Möglichkeiten schauen, dann kommen wir schnell wie Mose und sagen, wir können doch nicht reden und ich verstehe das auch gar nicht. Es gibt viel besser Ausgebildete und Klügere und Jüngere und Fittere. Ja genau, das ist, wenn du auf deine eigenen Möglichkeiten schaust. Wenn du sagst, bin ich jetzt würdig? Und wenn wir alle ehrlich sind, dann müssen wir sagen, wir sind alle unwürdig. Es gibt keinen, egal wie gut er reden oder kann oder gebildet ist, der dafür ein Anrecht hätte. Aber trotzdem hat Gott dich erwählt. Deshalb vergess weder das eine noch das andere. Vergess nicht, Gott hat auch dich berufen als Botschafter an Christi Stadt, ähnlich wie den Paulus hier als Botschafter für die Heiden. Und geh dem nach in dem Bewusstsein, dass es eine ganz besondere Aufgabe Gottes ist, die er für dich hat. Aber bilde dir nicht gleichzeitig ein, du hättest jetzt ein besonderes Anrecht oder Gott würde dir nur das geben, was dir zusteht oder so. Nein, dann geht die Sache schief. Dann wird Gott sich auch nicht mehr dahinter stellen, dann predigst du vielleicht nur noch dich selbst, aber nicht mehr ihn. Ja, und dann habe ich den letzten Abschnitt für heute Morgen. Das ist dann der Rest von Kapitel 3, ab Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden am inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt seid und gegründet, dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und Höhe ist, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Jesus Christus auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Das ist der Schluss dieses Kapitels. Und hier ist Paulus ja in einem Gebet. Wir haben ja in Vers 13 gelesen, darum bitte ich, dass ihr nicht mutlos werdet. Und dann geht das ja weiter. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Und dann sind ja weitere Bitten, die dann kommen, nämlich, dass er euch mit seinem Reichtum erleuchte, dass er euch das zeige. Also Gebet für die Gemeinde, für die Christen, und hier wieder das Wichtigste ist, damit sie ihren Auftrag ausfüllen können, dass wir immer mehr der Größe Gottes und seines Plans erkennen können. Denn umso mehr wir das erkennen, und das ist ein endloser Prozess, umso mehr sind wir begeistert davon. Umso mehr wollen wir auch noch mehr davon kennenlernen. Also wir fangen an und wir merken, das ist ja toll, noch mehr, noch mehr. Und mancher, der schon viele Jahre gläubig ist, der kann dann dem Irrglauben verfallen, jetzt wüsste er schon alles. Manchmal ist das ja schon bei Jugendlichen. Ne? Ich erinnere mich manchmal an der Kinderstunde, ist dann schon, fängst du mit irgendeiner Geschichte an, kennen wir schon. Und dann sagen manche Kinder dir schon oder Teenies, ich kenne die ganze Bibel schon. Und dann merken wir, hey, was sagt Paulus hier? Ich lese nochmal, da sagt er, ich bitte, dass ihr die Länge, die Höhe, die Breite und so weiter erkennt. Also damit ist gemeint, also alles erkennt, was da zum heiligen Plan Gottes gehört. Und dann sagt er weiter, und die Liebe des Christus zu erkennen, die durch alle Erkenntnis übersteigt. Also damit sagt er deutlich, egal wie viel ihr lernt, ihr werdet es nie ganz begreifen. Ihr müsst immer weiter lernen, das passt doch auch zu den Slogans, die wir heute haben. Wir sind in einer Wissensgesellschaft, du bist lebenslanges Lernen, sagt man ja heute, nicht? Auch im Beruf. Und hier sagen wir, ach, genau dasselbe, was man im Staat erfunden hat, gilt hier noch mehr. Im christlichen Glauben gilt auch lebenslanges Lernen. Egal wie häufig du die Bibel durchgelesen hast, egal wie lange du Christ bist, hier steht doch ganz deutlich, und das glaubst du doch auch, es ist, wie steht da, alle Erkenntnis übersteigend. Und wenn es alle Kenntnisse übersteigt, die wir haben können, dann haben wir immer noch etwas Neues, was wir erkennen können. Immer noch etwas Neues, was Gott uns nahe bringen will. Und deshalb lohnt es sich, dabei zu bleiben. Nicht zu schnell aufzugeben in der Auffassung, ach, ich weiß das ja schon, ich kenne das ja schon. Und ich weiß, dass das schnell passieren kann. Ich bin jetzt auch schon 36 Jahre lang Christ. Also mehr als manche Jüngeren ja alt sind hier, nicht? Bei den Älteren nicht, aber das ist schon ein paar Jahre. Und am Anfang meines Christseins hatte ich auch irgendwie gedacht, so nach ein paar Jahren, ja, dann habe ich den Überblick, nicht? Ein paar Mal die Bibel durchgelesen und richtig fromm gelebt und dann, zack, das ist es und jetzt geht es eigentlich nur noch in den Himmel. Und jetzt bin ich 36 Jahre Christ und ich merke, ich entdecke immer noch neue Sachen, sowohl in meinem Leben, als auch im Leben der Menschen um mich herum, als auch im Wort Gottes, als auch in der Begegnung mit Gott. Und das ist ja auch gar kein Wunder, denn hier steht, dass die Erkenntnis Gottes oder dass Gott alles übersteigt, was unsere Erkenntnis fassen kann. Also ist das immer noch offen, immer noch mehr, was wir bekommen können. Und in dieser Perspektive sollten wir unser Christsein führen. Das macht das Ganze lebendig, das kann uns auch neue Begeisterung geben, kann uns vor falscher Selbstsicherheit schützen. Und deshalb ist Paulus, der den Blick hier drauf lenkt, dass wir, und er betet dann für uns, wenn wir damals gelebt hätten, jetzt ist er ja tot, aber wir können dafür beten, dass wir immer mehr diese Erkenntnis bekommen. Auch wenn wir schon meinen, dass wir viel wissen. Und vielleicht wissen wir ja auch tatsächlich viel. Aber dieses Viele, was wir wissen, ist vielleicht ein Tropfen im Vergleich zum Ozean. Da merken wir, es gibt noch viele Tropfen. Wir können noch ein paar hundert Jahre alt werden und haben immer noch neue Aspekte. Auch wenn wir vielleicht meinen, das sei nicht so. Wenn wir meinen, das sei nicht so, dann haben wir uns mit einem kleinen bisschen zufrieden gegeben und haben den anderen Teil einfach an den Rand gedrängt. Es gibt noch viel, viel mehr als das, was wir wissen und was wir je wissen können. Das ist auch das, was Paulus uns hier deutlich sagt. An dieser Stelle mache ich dann mal eine Pause, denn heute Nachmittag, für die, die dabei sind, wollen wir uns ja noch Kapitel 4, 5, 6 anschauen. Da sind auch noch einige spannende Dinge drin, zumal Paulus in den Kapiteln dann noch stärker praktisch wird, also noch stärker dann auf das Alltagsleben der Christen eingeht mit vielen verschiedenen Einzelaussagen. Also für diejenigen, die dann mit dabei sind, herzliche Einladung. Heute Nachmittag machen wir ja nach dem Mittagessen dabei weiter. Ich möchte an dieser Stelle gerne noch beten, weil ich das als eine wichtige Sache empfinde, von dem, was wir gehört haben, darüber nachgedacht haben, dass Gott es uns auch vertieft. Wer will, kann gerne dazu aufstehen und ich bete gerade noch. Herr Jesus Christus, vielen Dank für den Epheserbrief, vielen Dank für dieses Draufstoßen auf grundlegende Wahrheiten, die du uns vermitteln willst. Diese grundlegende Wahrheit, dass wir nicht durch eigene Gebote, die wir aufrichten, gerettet werden können. Bewahre uns davor, irgendwelche Gebote zu formulieren, die menschlichen Ursprungs sind und die vielleicht verwechselt werden können mit dieser Gnade, durch die du uns retten willst. Bewahre uns davor, mit dem Wissen zufrieden zu sein, was wir schon haben, sondern gib du uns immer wieder diesen Hunger, diese Bereitschaft nach mehr, mehr von deinem Wort und mehr von dir kennenzulernen und zu erfahren. Lass du uns zum Bewusstsein kommen, dass du uns eine wichtige Aufgabe anvertraut hast, dass das nicht nur irgendeine Nebensache ist, sondern eine ganz wichtige Sache, und bewahre du uns andererseits davor, uns aufgrund dessen irgendwas einzubilden. Führe du uns immer wieder vor Augen, dass wir eigentlich aus dem Dreck herauskommen, dass wir genauso schuldig und sündig sind wie alle anderen Menschen auch. Und das nicht, weil wir was geleistet haben, sondern alleine, weil du aus deiner unbegreiflichen Liebe uns gerufen hast, dass wir deshalb heute gerettet sein können, ewiges Leben haben. Vielen Dank dafür. Amen.